Oja im Ohr. Hörstücke für enkeltaugliches Leben. Es lebe die Lassenskraft. Verfasst und gelesen von Matthias Försterer. Erschienen 2017 in Oja, Ausgabe Nummer 42. Handeln durch Nichthandeln. Persönliche Reflexionen über die Kraft des Seinlassens, des Bleibenlassens, des Verweigerns, des Desertierens.
Neues in die Welt zu bringen, hat wesentlich mit Sprache zu tun. In der Oja-Redaktion freuen wir uns über jedes neue Wort, das ein Phänomen treffender ausdrückt als unser bisheriges Vokabular. Es kommt allerdings nicht oft vor, dass ein Begriff bei uns auf so tiefe Resonanz stößt wie die Lassenskraft, die uns 2016 bei einem Gespräch für Ausgabe 40 von Oja-Autor Dominik Werner geschenkt wurde. Sie bezeichnet kein Laissez-faire, keine Gleichgültigkeit, sondern, ähnlich dem daoistischen Prinzip Wu Wei, Wirksamkeit durch Nichthandeln, ein bewusstes Gehen mit dem Fluss. Es ist die Qualität, etwas mit ganzer Kraft gehen zu lassen und in seinem So-Sein zu bejahen, ohne daran anzuhaften oder es dem Schema der eigenen Vorstellungen unterwerfen zu wollen. Angesichts gesellschaftlicher, politischer und ökonomischer Strukturen, die auf Beherrschung, Manipulation und Ausbeutung von Menschen und der mehr als menschlichen Welt gründen, hat die Idee des Freilassens, des Bleibenlassens, des Seinlassens, des In-der-Erde-Lassens und so weiter an den längst überschrittenen Grenzen des Wachstums enorme gesellschaftspolitische Relevanz. Die Gretchenfrage jedes Nachdenkens über Politik ist die Machtfrage. Die real existierenden gesellschaftspolitischen Modelle unterscheiden sich zwar dadurch, wer die Herrschaftsmacht innehat, doch immer basieren sie auf der Ausübung von Herrschaftsgewalt durch den Adel, Aristokratie, den Klerus, Theokratie, die wenigen, Oligarchie, die Reichen, Plutokratie, gewisse Interessensvertreter, Lobbykratie, Plünderer, Kleptokratie, Beamten, Bürokratie, das Volk, Demokratie und so weiter. Selbst die Anarchie operiert zumindest begrifflich im Denkrahmen der Herrschaftsmacht, indem sie diese negiert und sich als Anti-Haltung davon abgrenzt. Damit sollen moderne Demokratien freilich nicht auf eine Stufe mit Diktaturen gestellt werden. Dass etwa der deutsche Staat niemanden seines Glaubens wegen verfolgt, dass er Presse- und Meinungsfreiheit garantiert, sind zu verteidigende Errungenschaften. Dennoch ist es legitim, über den Tellerrand der am wenigsten schlechten Staatsform, wie der britische Premierminister Winston Churchill die Demokratie einmal nannte, zu schauen und Fragen nach einer Weiterentwicklung menschlichen Zusammenlebens zu stellen. Sich ein Gemeinwesen auszumalen, das sich jenseits klassischer Machtgefüge einerseits und dem Schreckensszenario von Machtvakua andererseits organisiert, eine Gesellschaft also, die auf egalitären Strukturen gründet und frei von Herrschaftsmacht, Ausbeutung und der Anfälligkeit für Demagogen und Despoten ist, in der also Friede, Freiheit, Zugeneigtheit und Eigenverantwortung nicht herrschen, sondern walten. Das ist extrem herausfordernd. Dennoch ist dies ein notwendiges Unterfangen, wenn wir die Lassenskraft und den Anspruch, dass Oja Werkzeuge für ein gutes Leben im umfassenden Sinn entwickeln möge, ernst nehmen. Im Nachdenken darüber, wie sich Lassenskraft in einem größeren, im weitesten Sinn als politisch zu bezeichnenden Zusammenhang ausdrücken könnte, habe ich einige Begebenheiten aufgeschrieben, die mit 4 Generationen meiner biografischen Familie zu tun haben und exemplarisch Facetten gesellschaftspolitisch wirkender Lassenskraft sichtbar werden lassen. Dass ich dabei durchweg von männlichen Figuren erzähle, mag dem Umstand geschuldet sein, dass die Ausübung von Herrschaftsmacht in westlich geprägten Gesellschaften eine männlich-patriarchale Domäne ist und gerade dort auch Ansatzpunkte für ein Durchbrechen der Kreisläufe offener und struktureller Gewalt vermutet werden dürfen. Die anekdotischen Erzählungen handeln von Möglichkeitsfenstern aus der gelebten Praxis menschlicher Individuen, durch die verhärtete Machtstrukturen zumindest punktuell verflüssigt werden oder gar als Durchstiegspunkte in ein anderes Miteinander dienen konnten. Es sind tastende Anfänge eines Forschungsprojekts, das der Frage nachgeht, wie ein von der Lassenskraft her gedachtes Gemeinwesen organisiert sein könnte. Sein lassen. Jona sträubt sich mit ganzer Kraft dagegen, eine Windel angezogen zu bekommen. Mit 2 Jahren ist er schon groß. Riesig, betont er manchmal, die Arme über den Kopf streckend. Wer groß ist, braucht keine Windel mehr, und bald schon soll er ohne auskommen. Darin sind wir uns einig. Bis es soweit ist, soll er sich aber doch bitteschön das ökologische, waschbare Stoffwindelset, das wir extra für ihn angeschafft haben, um die Hüfte knüpfen lassen. Bitte! Ganz besonders in gemeinschaftlich genutzten Räumen und am besten gleich. Bitte! Jetzt! Er hält mit Widerstand dagegen, stemmt sich weg, strampelt sich frei, öffnet die Druckknöpfe auf der einen Seite schneller, als ich sie auf der anderen schließen kann. Aussichtslos. Die reinste Sisyphusarbeit. »Nein, nein, nein«, protestiert er lautstark. »Ich möchte nicht. Stopp!« »Okay. Stopp heißt Stopp. Das zu verstehen erwarte ich von ihm, also kann ich selbst nicht hinter diese Abmachung zurückfallen. Ich lasse von meinem Ansinnen ab, gebe mich geschlagen. Mir fehlt ohnehin die Kraft, jetzt noch irgendetwas durchzusetzen.« Er hält einen Moment lang inne und schaut mich an. Sein Blick hat nichts Triumphierendes, sondern blitzt vor Schalk und Tatendrang. Er flitzt zur Tür, reckt seine Arme zur Klinke und schon ist er draußen. Barfuß, nackt und ohne Windel. Durch die Glasfront der Türe kann ich sehen, wie er sich breitbeinig auf den gepflasterten Weg stellt und in den verschneiten Garten pinkelt. Wow, das ist neu. Die Anspannung löst sich in befreites Lachen diesseits und jenseits der Scheibe auf. Keine 10 Pferde hätten ihn dazu bringen können, eine Windel anzuziehen. Und aufs Töpfchen hatte er schon gleich gar nicht gewollt. Durch Selbstverantwortung und den Ruf der Natur hatte sich sein verbissenes Ringen im Handumdrehen in Wohlwollen aufgelöst und wurde Jonas sprunghaft erweiterter Handlungsspielraum sichtbar. War unser Konflikt etwa nicht Ausdruck von Opposition, sondern Zeichen dafür gewesen, dass sich Jonas Entwicklung schneller vollzogen hat als meine eigene? Denn unser Interesse ist ein und dasselbe, frei von lästigen Windeln zu leben. Verweigern. Ich möchte nicht mehr mitmachen, weil ich es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren kann. Mit diesen Worten hatte mein Vater 1983 als 37-Jähriger, damals exakt so alt wie ich, als ich diesen Text schrieb, seinen Militärdienst beim österreichischen Bundesheer jäh abgebrochen. Seine Erklärung ähnelt dem stoischen Mantra »Ich möchte lieber nicht«, des Antihelden Bartleby aus Herman Melvilles gleichnamiger Erzählung. Mein Vater hatte damals nicht etwa deshalb Wehrdienst geleistet, weil er an bewaffneten Kampf und patriotische Bürgerpflicht geglaubt hätte, sondern weil seine Verweigerung aus Gewissensgründen nicht anerkannt worden war und er sich zunächst in sein Schicksal gefügt hatte. Als fortgeschrittener Wehrdienstleistender hätte er nun Neuankömmlinge in Strammstehen und Hab-Acht-Haltung unterweisen sollen. An diesem Punkt wurde ihm klar, dass er die Kette der Gewalt nicht fortführen wollte. Dafür nahm er eine Nacht im Militärgefängnis in Kauf. »Dass ihr euch aber auch so anstellen müsst«, herrschte ihn der diensthabende Offizier auf seinem nächtlichen Kontrollgang an. »Er hätte doch eine gute Kommandostimme und hätte sich ja auch zu den Sanitätern versetzen lassen können«, redete ihm der Oberst ins Gewissen. »Nichts zu wollen.« Aus der Logik der Megamaschine heraus ist ein Ausstieg aus dem Kreislauf der Gewalt nicht nachvollziehbar und nicht begründbar. Aus der Logik des Lebendigen zeigt sich aber, dass Gewalt von jenen weitergegeben wird, die selbst Gewalt erfahren haben. Wer entwurzelt ist, entwurzelt andere, erkannte Simone Weil. Der Wehrdienst als staatlich sanktionierte Form von Sklaverei und Zwangsarbeit ist heute in vielen europäischen Ländern abgeschafft oder, wie in Deutschland seit 2011, ausgesetzt. Wenn auch nicht aus ethischen, sondern aus finanziellen Gründen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis dasselbe beispielsweise mit der Schulpflicht, die richtiger als Schulanwesenheitszwang zu bezeichnen wäre, geschieht. Aber welchen Wert hat diese Perspektive für jene, die aktuell von solchen Herrschaftsinstrumenten traktiert werden? Speist sich ihre Hoffnung aus dem Wissen, dass die Zeit für sie arbeitet? Und tut sie das wirklich? Desertieren. Manchmal bat ich meinen Vater, mir von meinem Großonkel Hirs, seinem Onkel und meinem Namenspatron, zu erzählen. Diese Erzählungen haben mein Bild davon, was Mut und Courage sein können, wesentlich geprägt. Mein Großonkel Matthias Schweiger muss 26 oder 27 Jahre alt gewesen sein, als er 1942 beim Rücktransport aus dem Heimaturlaub desertierte, indem er bei Salzburg aus dem fahrenden Zug sprang, der ihn an die Front nach Russland hätte bringen sollen. Bis heute kann ich mir kaum etwas Mutigeres vorstellen. Dabei gilt Fahnenflucht in der Logik der Megamaschine als Akt unerhörter Feigheit und als Kapitalverbrechen. Aus dieser Logik heraus ist solcher Mut schlichtweg nicht nachvollziehbar, weil er einem ganz anderen Bezugsrahmen angehört. Nicht der organisierten Gewalt, sondern dem spontanen Ausdruck des Lebendigen. In mehrtägigem Fußmarsch durchs Gebirge kehrte Großonkel Hirs zum elterlichen Hof bei Saalfelden zurück und hielt sich zwei Winter lang auf einer Almhütte versteckt. Einer seiner Brüder versorgte ihn mit dem Lebensnotwendigen. Zwei Gendarmen suchten nach ihm. Der eine war grimmig entschlossen, ihn aufzuspüren. Der andere stellte Beziehungen über Befehle und habe jede Befragung, so erzählte meine Großmutter, eingeleitet mit: »Wurst eh nix, Gröberin. Gell, du weißt von nichts, grober Bäuerin.« Er muß geahnt haben, was sie wusste, und trug das ihm Mögliche dazu bei, dass dies im Sinn des Protokolls nichts war. Mein Großonkel blieb unentdeckt, kehrte nach Kriegsende zu seiner Familie zurück und heiratete seine Braut Annie. 1957 gingen sie gemeinsam ins Krankenhaus. Sie, um gesunde Zwillinge zur Welt zu bringen, er, um eine Leukämieerkrankung behandeln zu lassen. 3 Monate darauf starb er. War sein Mut somit vergebens gewesen? Woran misst sich Wirksamkeit, woran Vergeblichkeit? Wie würde sich der Verlauf meines eigenen Lebens verändert haben, wenn ich kein authentisches Beispiel für Mut hätte, auf das ich jederzeit zurückgreifen kann? Die letzte Kraft. Am Ende ist der ultimative Akt der Lassenskraft der Tod. Diese Kraft, zu der letztlich jedes Lebewesen einmal Ja sagen muss, setzt einen Prozess in Gang, der den Erdenkörper zur Unkenntlichkeit zersetzt und das Selbst, wie auch immer man dieses definieren mag, in eine neue Phase eintreten lässt. In einen weltlichen Erinnerungsraum, in einen andersweltlichen Ahnungsraum oder in etwas ganz anderes. Sterben als bewusster Akt von Lassenskraft wird umso sichtbarer, wenn das Ableben nicht gewaltsam und vorzeitig geschieht, sondern der Tod ein Leben bei Zeiten rundet, es vervollkommnet. Wer aber wollte beurteilen, was bei Zeiten und was vorzeitig ist? Destituierende Kraft. Wir sind es gewohnt, radikalen politischen Wandel als Folge einer mehr oder minder gewaltsamen Revolution zu verstehen, sagte der italienische Philosoph Giorgio Agamben 2015 in einem Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit. In solchem revolutionären Wandel zerstöre ein, Zitat, neues politisches Subjekt, das man seit der Französischen Revolution die konstituierende beziehungsweise die verfassungsgebende Gewalt nennt, die bestehende politisch-rechtliche Ordnung und schafft eine neue konstituierte bzw. verfasste Gewalt. Zitat Ende. Im klassischen Modell werden die herrschenden Strukturen durch revolutionäre Kräfte umgeworfen, die sodann alte Machtstrukturen in neuem Gewand installieren. Die Revolution frisst ihre Kinder. Ich halte die Zeit für gekommen, fährt Agamben fort, dieses überholte Modell aufzugeben, um unser Denken auf etwas zu richten, was man destituierende bzw. aufhebende Kraft nennen könnte. Zitat Ende. Was genau bedeutet destituierende Kraft? Es ist eine Kraft, die die herrschenden Machtverhältnisse nicht lediglich auf den Kopf stellt, sondern sie auflöst, absetzt, zersetzt. Sie lässt Menschen aus der Sphäre lenkbarer Objekte heraustreten und zu unregierbaren Subjekten werden. Sie gründet nicht auf dem Eigentum, sondern auf dem Gebrauch. Sie sucht nicht den Kampf, sondern Auswege. Für sie müssen Agamben zufolge völlig andere Strategien ersonnen werden. Aber wie können solche Strategien destituierender Kraft konkret aussehen? Wie kann Lassenskraft Strukturen herrschaftlicher Macht dauerhaft auflösen? Welcher Organisationsformen, welcher Entscheidungsstrukturen und welcher Qualitäten des Gemeinschaffens bedarf es dazu?
Es lebe die Lassenskraft. Verfasst und gelesen von Matthias Försterer. Erschienen 2017 in Oja, Ausgabe Nummer 42. Nachzulesen auf oja-online.de. Dieses Hörstück ist Teil von Oja im Ohr, einer Serie eingelesener Texte aus dem Archiv der Zeitschrift Oja. Diese Audiodatei ist ein Creative Commons und darf bei Namensnennung unter gleichen Bedingungen zu nicht kommerziellen Zwecken weitergegeben werden. Thank you.